Lyra erwartete ihn auf der Terrasse, Pantelamon als Spatz auf ihrer Schulter. Sie sah schon etwas zuversichtlicher aus. »Wir kriegen es zurück«, sagte sie, »ich spüre es.« Will schwieg, und sie machten sich auf den Weg zum Fenster. Sie brauchten anderthalb Stunden, um zu Fuß nach Haddington zu gelangen. Lyra ging voraus, wobei sie das Stadtzentrum sorgfältigst mied, und Will hielt nach allen Richtungen Ausschau und schwieg. Lyra hatte viel größere Schwierigkeiten, sich in dem neuen Oxford zurechtzufinden, als in der Arktis auf dem Weg nach Bolvangar, denn dort hatte sie die Gypter und Yorick Burnison dabei gehabt. Und die Tundra steckte zwar auch voller Gefahren, aber man erkannte sie wenigstens, wenn man ihnen begegnete. Hier dagegen in der Stadt, die ihre und zugleich nicht ihre war, konnte die Gefahr ein freundliches Gesicht haben. Und der Verrat lächelte und duftete süß. Und auch wenn man sie hier nicht töten oder von Pantelamon abschneiden wollte, hatte man ihr doch ihren einzigen Führer weggenommen. Ohne das Alitometer war sie nur ein kleines Mädchen, verloren. Limefield House war ein in einem warmen, honigfarbenen Ton gestrichenes Gebäude, und die Fassade war zur Hälfte mit wildem Wein überwachsen. Es stand in einem großen, gepflegten Garten mit Büschen auf einer Seite und einem Kiesweg, der in einem Bogen zum Vordereingang führte. Der Rolls-Royce parkte vor einer Doppelgarage auf der linken Seite. Alles, was Will sah, zeugte von Reichtum und Macht. Von jener kühlen Überlegenheit, die einige Engländer der Oberschicht immer noch als selbstverständlich voraussetzten. Unwillkürlich biss Will die Zähne zusammen, ohne zu wissen warum, bis ihm plötzlich ein Erlebnis einfiel, das er als ganz kleiner Junge gehabt hatte. Seine Mutter hatte ihn in ein ganz ähnliches Haus mitgenommen. Sie hatten ihre besten Kleider angezogen und er hatte ganz brav sein müssen und ein alter Mann und eine alte Frau hatten seine Mutter zum Weinen gebracht und als sie gegangen waren, hatte sie immer noch geweint. Lyra bemerkte, wie Will schneller atmete und die Fäuste ballte, doch war sie einfühlsam genug, nicht nach dem Grund zu fragen. Es hatte nur mit ihm zu tun, nicht mit ihr. Dann holte er tief Luft. »Tja, versuchen wir's.« Er ging auf das Haus zu, dicht gefolgt von Lyra. Sie kam sich sehr nackt vor. Die Tür hatte einen altmodischen Klingelzug, wie Lyra ihn aus ihrer Welt kannte, und Will wusste nicht, wo er klingeln sollte, bis Lyra es ihm zeigte. Er läutete und tief im Innern des Hauses erklang eine Glocke. Der Mann, der die Tür öffnete, war der Bedienstete, der das Auto gefahren hatte, nur seine Mütze trug er jetzt nicht. Er sah zuerst Will an und dann Lyra, worauf sich sein Gesichtsausdruck kaum merklich änderte. »Wir hätten gar mit Sir Charles Latrim gesprochen«, sagte Will. Er hatte den Unterkiefer vorgeschoben wie am Abend zuvor, als sie vor dem Turm den Steine werfenden Kindern gegenübergestanden hatten. Der Diener nickte. »Wartet hier. Ich melde euch bei Sir Charles an.« Er schloss die Tür. Sie war aus massiver Eiche und hatte zwei schwere Schlösser und zusätzliche Riegel oben und unten, obwohl Will es für unwahrscheinlich hielt, dass ein Einbrecher, der bei Trost war, sich den Haupteingang vornehmen würde. An der Vorderseite des Hauses war außerdem deutlich sichtbar eine Alarmanlage angebracht und an den beiden Ecken hing je ein Scheinwerfer. Es wäre ihnen niemals gelungen, sich dem Haus unbemerkt zu nähern, von Einbrechen ganz zu schweigen. Sie hörten gleichmäßige Schritte und dann ging die Tür wieder auf. Will sah in das Gesicht eines Mannes, der so viel besaß, dass er noch mehr haben wollte. Es war verwirrend glatt, ruhig und selbstbewusst, ohne eine Spur von Schuld oder Scham.